Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Thomas Wönke, das da ist Marco Lauke. Wir stellen zusammen unser Homebrew-Computerprojekt Steckschwein vor. Wo der Name herkommt, erklären wir gleich noch. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollten einen 8-Bit-Computer bauen auf Basis des 6502-Prozessors, einfach aus alter Commodore-Verbundenheit raus. Und weil es auch ein schöner Prozessor ist natürlich. Haben uns überlegt, lass uns so ein Ding bauen, aber geben wir eben einfach modernere Schnittstellen. So. Also modern im Sinne von PS2-Tastatur, RS-232 und so und halt nicht irgendwelche, ja. Und dann mit den Jahren, also wir haben Anfang 2014 dann ernsthaft angefangen da zu basteln und mit den Jahren sind wir also zu diesen Spezifikationen gekommen. Also wir laufen mittlerweile auf 8 MHz, wir haben 64K SRAM, wir haben 32K ROM, das halt zu 8K eingebankt wird und umschaltbar ist. Wir haben eine VIA für I.O., wir haben einen 16550er UART für die serielle Schnittstelle, den man aus jedem 90er-Jahre PC kennt. Und als Videochip hatten wir uns zunächst überlegt, den den 9929, den man vielleicht aus dem TI-994A kennt oder aus den ersten MSX-Rechnern. Also der TMS-9918 ist ein bisschen bekannter und das ist quasi die europäische Version davon. Und mit dem hatten wir auch sehr viel Spaß und haben uns dann aber vor nicht so lange her, wie lange haben wir den neuen jetzt?
Ja.
Ja, doch? Nein. Haben wir uns für den V9958 entschieden von Yamaha und der ist quasi der Nachfolger vom 9918 bzw. 9929, kann viel mehr und macht noch viel mehr Spaß. Und als Soundchip hatten wir uns überlegt, vielleicht ein Yamaha OPL2, den jeder von seiner alten Adlib-Karte, hat doch jeder gehabt, oder? Kennt. Mittlerweile experimentieren wir mit OPL3 rum, weil wir hatten so die Idee, ein Soundchip muss sein. Aber nicht so was Langweiliges wie irgendwas, was Samples abspielt, sondern es sollte schon ein Synthesizer sein. So ein bisschen nach dem Vorbild von dem SID-Chip. Jetzt wollten wir natürlich keinen C64 schlachten, nur damit unser Steckschwein ein Soundchip hat. Der würde auch mit 8 MHz gar nicht laufen. Also haben wir uns dann für diese Yamaha-Dinger entschieden, die ja auch ganz cool sind. Aber jetzt erzähle ich erstmal, jetzt habe ich ein bisschen was zu den Spezifikationen erzählt. Jetzt geht es mal weiter mit den blutigen Anfängen. Und zwar zunächst, um zu validieren, ob wir das Konzept überhaupt verstanden haben, wie sich so ein 6502-Prozessor überhaupt betreiben lässt. Weil das erste Experiment, NOP. NOP-Instruktion sagt wahrscheinlich den meisten hier was, tue nichts. Und genau das haben wir ihnen machen lassen. Wir haben einfach den Datenbus hart verdrahtet auf EA, was der NOP-Instruktion des 6502-Prozessors entspricht, haben dann hier ein bisschen Takt drauf gegeben, so im hunderte Kilohertz-Bereich und haben dann im Adressbus einfach mal eine Leiste von 16 LEDs verpasst und dann mal geschaut, was passiert, wenn man es anschaltet, ob das, was auf den 16 LEDs passiert, irgendwie wie Zählen aussieht. Weil das würde ja bedeuten, dass er dann irgendwie mit jedem Takt sich eine neue Instruktion aus einem vermeintlichen Speicher holt, die dann zufälligerweise ein Knob ist. Und das sah wirklich aus wie Zählen und damit war dann im Prinzip klar, dass irgendwie haben wir es begriffen. Irgendwas machen wir richtig. Und dann haben wir weitergebaut und haben halt den hart verdrahteten Datenbus mit einem EEPROM versehen. Das sieht man natürlich unglaublich schlecht, weil es ein unglaublich mieses Foto ist.
Weil es ja schon ewig her ist.
Aber es ist, ja. Und das fing dann so an, irgendwelche alten EEPROMs genommen und dann mit einem Maschinensprachenmonitor auf dem C64 irgendwelche Programme geschrieben, dann die Hexcodes abgetippt in das EEPROM-Brennerprogramm, aufs EEPROM gebrannt, angeklemmt und geguckt, ob das, was jetzt hier der Datenbus ist, auch irgendwie den Instruktionen entspricht. Und das war auch der Fall. Und dann hatte man dann irgendwie nach 10 EEPROMs dann irgendwie genug experimentiert und 15 Minuten Kaffeepause, weil sie dann in die Löschlampe mussten. Deswegen sind wir dann irgendwann zu einem EEPROM übergegangen. Das war ganz fantastisch. Und hier sieht man den nächsten Experiment. Da habe ich dann irgendwo einen SRAM rausgerissen und dann dazu gepackt. Und plötzlich hatten wir dann einen Computer, also einen Prozessor, ROM, RAM, das kann was. Und das war dann so der Moment, wo entschieden war, jetzt wollen wir was wissen, jetzt bauen wir noch einen Videochip dran, jetzt wollen wir einen richtigen Computer haben und haben uns überlegt, was ich eingangs schon sagte, es soll ein richtiger Rechner werden, wir nehmen die 64K SRAM, weil mehr kann er eh nicht adressieren, wir machen ein bis zwei VIA-Chips, das ist dann einer geworden, wir wollen eine serielle Schnittstelle haben, wir wollen den Videochip, wir lassen DMA mal weg, das ist viel zu kompliziert. Und als Peripherievirus haben wir uns überlegt, SPI zu nehmen, weil die Killer-Applikation dafür war halt die SD-Karte, weil jede SD-Karte, also ziemlich jede, lässt sich auch mit SPI ansprechen. Und so kommt man halt mit minimalstem Hardware-Aufwand an gigabyteweise Storage. Also man kauft sich heute für 3 Euro eine 8 GB SD-Karte und alles, was man braucht, um die halt an so einem 5-Volt-Rechner zu betreiben, ist ein bisschen Pegelwandlung. Und man setzt sich ja nicht irgendwie hin im Jahr 2014 oder 15 oder wann das war und fängt an mit irgendwelchen Floppy-Controllern rumzueiern. Das ist ja
Vintage.
Vintage, also alten Kram. Ja, und da wir das SPI dann schon mal hatten, haben wir da auch gleich eine RTC dran gehangen. Eigentlich nur aus dem Grund, damit wir nachher, wenn wir FAT-Dateien erzeugen, da auch einen gültigen Timestamp reinschreiben können und nicht irgendeinen Quatsch. Und ja, ich gebe es zu, als PS2-Tastaturcontroller haben wir einen Atmega 8 da drin laufen. Der läuft auch mit 8 MHz, ist wahrscheinlich dann auch deutlich schneller als der Hauptprozessor. Deswegen haben wir ihm auch bloß so eine niedrige Aufgabe gegeben, als die Scan-Codes von der Tastatur umzusetzen in ASCII-Codes. Mehr darf er nicht machen, weil das wäre alles nicht richtig. Und ja, und letztendlich ergibt sich daraus folgender Aufbau. Wir haben einen Prozessor, der hängt am CPU-Bus. Wir haben einen Videochip, der hat sein eigenes RAM. Hier ist noch ein bisschen Decoding für die anderen Elemente. Wir haben einen Soundchip, den wir übrigens jetzt nicht mit dabei haben. Ja, also ergibt sich eigentlich selber. Und die VIA, wie gesagt, die macht Bitbanked SPI. Mehr oder weniger Bitbanked, weil die VIA hat ja auch ein Schieberegister zum Lesen. Und das Lesen vom SPI-Bus machen wir so, dass wir einfach einen Port mitnehmen, da hin und her wackeln, damit dann das Schieberegister takten und darüber dann halt die Daten lesen. Und wer die VIA ein bisschen kennt, weiß, dass sie genau in dem Modus einen Bug hat. Nämlich, dass wenn die Taktflanke des getakteten Schieberegisters und der Systemtakt innerhalb von wenigen Nanosekunden irgendwie zusammenfällt, dann verschluckt das Ding mal ein Bit. Da wir aber per Software dieses Bit hin und her wackeln, ist quasi der Takt, den wir da erzeugen, mit dem Systemtakt hart gelockt und das kann eigentlich diese Überschneidung nicht geben und das funktioniert eigentlich auch seit Jahren absolut stabil. Ja, und wir sind glücklich damit. Unsere ersten Versuche hatten dann noch so ein bisschen diese Decoder-Logik. Das war dann so diskret mit so TTL-Chips aufgebaut, war halt ein bisschen unflexibel und es, je nachdem, wie komplex man es haben wollte, wurden es auch immer mehr. Und das war dann für uns Anlass, den ersten zarten Versuch in die programmierbare Logik zu unternehmen, indem wir die ganze Dekodierungslogik in einen GAL verfrachtet haben. Also das ist dann wenigstens ein bisschen Vintage. Und da ist dann so ein bisschen Adressdekodierung drin, ein bisschen Glue-Logic. Wir haben dazu, gibt es so einen GAL-Compiler namens GAL-ASM. Das ist so ein Ding, das stammt irgendwie von so einer alten Amiga-Software aus den 90ern ab. Also auch wieder schön Vintage wieder. Wie dann diese Sprache oder was auch immer das sein soll aussieht, da sieht man hier, das Stern ist ein und das Plus ist ein Oder. Und das ist so ein bisschen, wenn man schon mal Abel oder Windkuppel oder so gesehen, das ist so ähnlich, nur noch viel, viel kruder. Wir haben es aber trotzdem hingekriegt. Und ja, später kam noch ein zweites GAL dazu, da ist ein Rate-State-Generator drin. Also der ermöglicht uns quasi, wie eingangs erwähnt, dass wir jetzt mit 8 MHz laufen. Wir haben einfach ein paar Chips, das ROM zum Beispiel, Videochip, Soundchip, die einfach zu langsam sind dafür und für die werden dann Rate-States eingelegt und dann passt es wieder. Und dadurch, dass der Prozessor ohnehin zu 90-95% im Speicher unterwegs ist und das dann mit voller Geschwindigkeit macht, hat das eigentlich einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Ja, jetzt haben wir die Decoder-Logik und das führt uns zu folgender Memory Map. Ja, ist klar, Zero Page und Stack ist durch den Prozessor vorgegeben in den ersten beiden Pages. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt dann den I.O.-Bereich so legen, dass wir danach dann den möglichst größten unfragmentierten Bereich haben, wo nichts anderes dazwischen liegt und haben einfach den I.O.-Bereich direkt von 0200 nach 027F gepackt. Das sind 8 Pages à 16 Byte. Das reicht völlig. Also da kann dann der einzige Chip, der das ausreißt, ist die VIA, weil die 4 Adressleitungen hat. Und dann geht es bis zum Ende hin, ist dann RAM. Wobei hier dann noch das ROM eingeblendet ist. Und der Decoder ist so schlau, dass man ihm über eine Steuerleitung sagen kann, dass er das ROM ausblenden soll. Und man kommt dann quasi an das darunterliegende RAM dran. Während man quasi, wenn es eingeblendet ist, man schreibt in den ROM-Bereich, dann jetzt im RAM. Also da haben wir uns ein bisschen von der C64 PLA inspirieren lassen. Und wir wissen ja alle, der beste 8-Bit-Computer aller Zeiten war selbstverständlich der C64. Und das ist keine Schande, da abzukupfern. Ja, so sah das dann mal aus. Da hatten wir noch keinen Videochip, sondern ein LCD-Display. Da ist schon die Decoder-Logik im GAL, das ist hier. Und hier drunter ist, das ist der Prozessor und da ist, glaube ich, schon der serielle Chip der UART. Oder da? Nee, ja, also man sieht es ein bisschen blöd. Das hier ist noch schlimmer. Ja, mit sowas haben wir dann gearbeitet und spätestens, als wir dann die Sache mit dem Videochip in Angriff genommen haben, haben wir gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so stabil läuft. Und spätestens, dass der Videochip ein DRAM-Interface hat und dann auf so einem Vogelnest mit irgendwelchen DRAMs rumhantiert, dann weiß man irgendwann nicht mehr, habe ich jetzt einen Bug in der Software, habe ich einen Wackelkontakt oder bin ich komplett auf dem falschen Dampfer? Und ja, der TMS 929, das fehlt ein Bild.
Du wolltest noch was zu dem Namen sagen, warum wir es dann Steckschwein getauft haben.
Genau. Das wäre jetzt quasi der richtige Moment, um das zu nennen. Also man sieht, was das für eine Schweinerei ist quasi. Auf dem Steckbrett. Und ja, man hat dann irgendwann einfach die Schnauze voll von dem Schwein. Also irgendwann ist halt das Wort Steckschwein gefallen, erst als Arbeitstitel und dann hieß es halt so. Und es macht sich eigentlich immer gut, wenn man ein Projekt hat und das hat irgendwie so einen catchy Namen. So, das ist eigentlich immer ganz nett. Ja, das geht jetzt hier ziemlich hart zum Videochip über. Okay, also das ist der TMS 1929, wie eingangs erwähnt. Der hat diese Auflösung, der kann 32 Sprites, wobei die intern gemultiplexed sind auf maximal 4 pro Scanline, also eigentlich kann er nur 4. Hat einen 40 Zeichen Textmodus, 16K Videoram kann er adressieren. Und dadurch, dass wir das mit dem DRAM ums Verrecken nicht stabil gekriegt haben auf dem Steckbrett, haben wir uns dann so eine Ersatzschaltung geklaut, kann man sagen. Ne? Ja. Dass man dann einen S-RAM nimmt, damit war es tatsächlich ein bisschen stabiler und man konnte zumindest ein bisschen was machen, aber das war wirklich ein Drama auf dem Steckbrett. Also das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Dazu kam, dass der TMS 1929 nicht einfach ein Composite-Video-Signal ausgibt, wie jeder andere Videochip aus der Zeit, sondern da unten steht YPPBR Component Video. Und wenn man nicht zufällig irgendeinen Monitor rumliegen hat, der das nativ kann oder so, dann muss man natürlich erstmal gucken, dass man das in RGB oder so gewandelt kriegt. Also am Commodore C84-Monitor geht's nicht. Und dann hatten wir da noch sehr viel Spaß mit, oder eigentlich eher Marco, weil er hat das ganze Videothema dann unter seine Fittiche genommen. Und ja, das war alles ein bisschen frustrierend. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich irgendwann nachts diese Mail gekriegt habe, wo dieses Bild drin war. Nachdem es eigentlich schon hoffnungslos aussah, dass wir das jemals zum Laufen kriegen. Und hier sieht man auch, dass hier so ein bisschen noch ein paar Speicherinhalte fehlen. Wer sich auskennt, kennt auch das Charset. Aber wir haben es dann irgendwann hingekriegt. Guck mal, jetzt kommt nämlich die Folie, warum Steckschwein heißt. Oh. Da habe ich jetzt, ja, habe ich eben gesagt, das war nicht stabil. Ja, es wäre das Ende des Steckschwein SV Know It gewesen, wenn wir nicht den folgenden Schritt unternommen hätten, das Ganze auf Platinen zu designen. Damals für sehr viel Geld bei einem deutschen Hersteller machen lassen. Mittlerweile lassen wir das in China machen. Jetzt kriegt man für das Geld ein ganzes Steckschwein gebaut. Wo, ja. Aber natürlich schlecht für die hiesige Wirtschaft.
Ne? Erfahrung halt.
Ja, ja. Ja, und so sah es dann zuerst aus. Ich habe den Lötlack weglassen, weil er extra gekostet hätte. Ja, und damit konnte man dann endlich mal arbeiten. Man konnte jetzt endlich mal auch ein bisschen was Komplexeres programmieren und musste nicht an irgendwelchen Kabeln wackeln, um auszuschließen, dass es nicht doch was anderes war als ein Bug in der Software. Und dann ist dann zum Beispiel so ein Spiel entstanden. Das kann man auch bei uns hinten am Stand direkt dann spielen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, was der TMS 1929 so kann. Das ist ein Beispiel, dass der hat so einen Multicolor-Modus. Also diese Klötze, die wir hier sehen, das ist tatsächlich jeweils ein Pixel. Die lassen sich, das sind 16K, lassen sich direkt adressieren und jedes Pixel kann jede von 16 Farben haben. Ansonsten halt erfrischend unbrauchbar, der Modus. Und einen 40 Zeichen Textmodus hat er auch. In dem Modus kann er halt sonst nichts außer Text anzeigen mit einem 6x8 Zeichensatz, aber man kommt klar. So, unser Upgrade sieht dann so aus, der hat dann schon etwas höhere Auflösung. Man kann viel mehr Sprites, kann viel mehr Farben, 19.286, das haben wir noch gar nicht ausprobiert, ne? hat 128K Video RAM, könnte noch 64K Extended RAM ansprechen, was wir jetzt mal weggelassen haben, weil doppelt so viel Video RAM wie Arbeitsspeicher ist eigentlich schon dekadent genug. Der hat sogar einen 80-Zeichen-Modus und hat Hardware-Beschleunigungen zum Linienziehen und Füllen und Punkte setzen und so weiter. Das ist also ganz spannend und er liefert ein RGB-Signal. Warum nicht gleich so? Also den gibt es seit 88. Ja, und du musst es ja mit diesem uralten Vintage-Geraffel da ankommen.
Ja, weil Komponent ja cool ist.
Ja. Ja, und dann kann man nämlich auch dann solche Bilder einfach mal darstellen. Oder das. Oder das. Hier ist mal so der 80-Zeichen-Modus. Und hier jetzt nochmal den krassen Gegensatz. Das ist quasi der 9929. Das ist halt ein Foto, was da drunter gerechnet wurde. Hier kann man auch schön sehen, wie halt in einem 8x8 Karree nur zwei Farben verwendet werden dürfen. Und das gleiche Bild auf dem neuen Chip. Also da haben wir uns ein bisschen verbessert. Und ist auch irgendwie stabiler und alles. Und wie gesagt, warum nicht gleich so? Ja, aber es nützt einem jetzt die geilste Selbstbau-Hardware, die man sich vorstellen kann, natürlich, wenn man da jetzt keine Software drauf hat. Und da fängt es halt damit an, dass man kein Betriebssystem hat. Und wir haben uns ja für den 6502 entschieden. Hätten wir einen Z80 genommen, dann hätten wir nur die BIOS-Aufrufe entsprechend passend umsetzen müssen und hätten CPM nehmen können. Aber leider wollten wir es auf die harte Tour. Also haben wir uns hingesetzt und angefangen, SteckOS zu bauen. Und im Prinzip ist es halt so ein Minimalbetriebssystem, kann man es vielleicht nennen. Eigentlich wollte ich was haben, womit man im Filesystem navigieren kann und Programme starten kann. Und das kann es auch. Also und ein bisschen mehr. Also im Prinzip, der Kernel ist ein Treiberpaket, der steuert halt den Videochip an und stellt eine Textkonsole bereit, hat halt Routinen für die serielle Schnittstelle, hat SPI-Treiber, hat Treiber für die SD-Karte, ist ein bisschen so ein Blocklayer. Und das Komplexeste, was wir so bisher gemacht haben, ist, wir haben einen FAT32-Filesystemtreiber auf 6502 Assembler programmiert. Also wir sind noch dabei. Mittlerweile kann man halt schon viel machen und wird viel mehr, aber es ist halt auch sehr komplex. Und da kommen wir gleich zu, wie wir mit der Komplexität umgehen. Dann gibt es die Steckshell, die wird halt direkt vom Kernel geladen und das ist dann so ein bisschen so eine REPL-Anwendung einfach. Also man gibt was ein, das Ding guckt im Filesystem nach, ob es ein Kommando findet, was so heißt, und führt es aus. Also es sind halt also fast nur externe Kommandos. So ein bisschen Unix-like. So, und warum FAT32? Wenn FAT32 doch niemand mag. Alle schimpfen, wie doof das ist, weil Datei kann nur 4 GB groß sein, dann der Clusterverschnitt verschwendet ohne Ende Platz, dann fragmentiert es ständig, diese 8.3 Dateinamen sind viel zu vintage, die langen Dateinamen sind total ätzend und so, aber wenn man mal die Anforderungen oder einfach das Umfeld von so einem Retro-Projekt sich anschaut, mit was für Dateigrößen man da überhaupt zu tun hat, dann ist diese 4 GB pro Datei, da muss man erstmal hinkommen. Und deswegen ist es alles ziemlich egal, weil das ist ein 8-Bit-System und wir haben, ja, also im unteren Kilobyte-Bereich, wenn überhaupt, irgendwelche Dateigrößen. Bei einer Clustergröße von 32K sind die dann ja trotzdem weg, aber wie gesagt, wir haben eine 8-Gigabyte-Karte, das interessiert nicht wirklich. Auch die Fragmentierung spielt keine Rolle, weil SD-Karten haben keine wirklich messbare Zugriffszeit im Gegensatz zu einer mechanischen Platte, also auch das können wir vernachlässigen. Ein 8.3 Dateinamenschema, wir haben einen 40-Zeichen-Screen, also viel mehr geht da auch nicht drauf. Und wenn man den Dateinamen eintippen muss, um was zu lesen, ist man froh, wenn man nur 8 Zeichen tippen muss. Und die langen Dateinamen haben wir weggelassen, weil alles, was ich an FAT dann über FAT gelernt habe während der Implementierung, hat man gesehen, das kommt irgendwo her. Also wenn man ich habe die Erfahrung damit gemacht, wenn man Dinge hasst oder schrecklich findet und sie dann verstanden hat, dann findet man sie nicht mehr schrecklich. Wenn man weiß, warum sie so schrecklich sind, dann macht alles Sinn. Nur die langen Dateinamen, das ist wirklich, also das ist
schrecklich.
Nee, da weigern wir uns auch, das machen wir nicht. Und warum überhaupt ein FAT-File-System? Der Vorteil ist natürlich, man kann auf jedem beliebigen PC unter Linux, OS X, Windows oder was man immer laufen hat, kann man halt Datenaustausch betreiben, einfach Karte rein, Dateien drauf, rein ins Schwein, fertig. Und die Implementierung ist immer noch relativ simpel im Gegensatz zu irgendeinem, keine Ahnung, X2-Inode-basierten Filesystem oder so. Also man muss sich da jetzt nicht verkünsteln, finde ich. Und das FAT hat sich da eigentlich angeboten. Ja, und warum FAT 32? Mit FAT 16 kommen wir halt nur bis 2 GB. Und wir brauchen natürlich ohne Ende Speicherplatz auf so einem 8-Bit-System. Aber der Hintergrund ist, wenn man mal auf Amazon guckt und nach 8 GB SD-Karten sucht, da gibt es die für 5 Euro hinterhergeschmissen. Wenn man heute irgendwo losgeht, also ich glaube, ich kriege mal überhaupt noch SD-Karten unter 2 Gig, ich weiß es nicht. Also dann lieber gleich FAT 32 und dann ist man quasi mit 40 Jahre alter Technologie für die Zukunft gerüstet. Und um jetzt mal so einen kleinen Einblick zu geben in die doch durchaus gehobene Komplexität, die wir uns da begeben haben, gebe ich mal kurz einen kleinen Abriss, was man eigentlich alles machen muss, um ein FAT 32 oder überhaupt ein FAT-File-System zu lesen. Das fängt damit an, dass man den Bootsektor lesen muss. Also ich werde jetzt ein bisschen technischer, das wird gleich noch schlimmer. Da interessiert uns zunächst der Bootcode nicht, weil der ist für 8086 PCs, aber hinten diese vier Einträge ist die Partitionstabelle und die brauchen wir, zumindest die Partition 1. Und dann müssen wir der Eintrag sieht so aus, hier gibt es einen Typecode, wir können 0C, also FAT 32 LBA. Und da interessiert uns der LBA-Beginn, das ist quasi die Blocknummer, bei dem das eigentliche Filesystem anfängt. Und da, der erste Block, enthält die Volume-ID. Da sind halt Informationen drin über das Filesystem, wie wir sie benötigen. Das heißt, da muss man ein bisschen anfangen zu rechnen, ein bisschen validieren, gucken, ob es auch passt. Das Layout sieht dann so aus. Man hat hier die Volume-ID, die wir gerade gesehen haben. Hier sieht man auch die... Ne, sieht man nicht. Doch, reservierte Sektoren, das sind die da. Die Größe der FAT und da muss man halt von da aus rechnen, wo hier eigentlich die eigentlichen Daten anfangen. Und das ist halt, wie man sich vorstellen kann, auf einem 8-Bit-Prozessor ein bisschen unhandlich, damit die ganze Zeit mit irgendwelchen 32-Bit-Werten rumzuschmeißen. Hier mal so ein Beispiel für so eine Berechnung. Das ist das im Prinzip, was ich gerade gezeigt habe, also die LBA-Anfang plus reservierte Sektoren, plus zweimal die Länge der FAT und dann hat man da die Daten, also dann weiß man, wo die Daten anfangen. Alles ein bisschen viel Gefriemel. Das Root Directory ist bei FAT 32 im Gegensatz zu FAT 16 genauso abgelegt wie eine Datei, also auf eine Cluster-Chain. Bei FAT 16 war es noch ein reservierter Bereich, deswegen gab es da nur 512 Einträge. Das ist ein Directory-Eintrag, der sieht so aus. Also ich fliege da jetzt ein bisschen durch, weil das wirklich schrecklich technisch, das macht gleich Marco. Und ich muss auch, glaube ich, meine halbe Stunde mal abschließen gleich gerade hier. Ja. Was ist hier interessant? Genau, das sind halt die Sachen, die man berücksichtigen muss, wo zum Beispiel, wie die Clusternummer ist für die Datei, die man haben will, dass der Dateiname, Attribut, was es ist, ob es ein Verzeichnis ist oder ob es versteckt ist und all diese Dinge und wie groß die Datei ist. Das muss man dann alles, ja, wie man das Attributbit, das sind die Attribute, die es gibt. Bei langen Dateien, um es mal zu verdeutlichen, da hat man dann diesen Eintrag halt entsprechend vergewaltigt und überall da, wo halt ein bisschen Platz ist und das, was nicht für irgendwelche anderen Nutzinformationen genutzt wird, einfach Zeichen reingeklatscht in UTF-8. Und irgendwo gibt es auch noch eine Checksumme. Und das wollten wir uns einfach nicht geben, dass man dann diese ganzen Einträge dann liest, daraus dann einen String zusammenbaut, den man dann ohnehin nicht anzeigen kann. Und das lassen wir dann. Die FAT selbst, sieht man hier nochmal, das ist letztendlich eine verkettete Liste aus 32-Bit-Nummern. Quasi das Root Directory fängt immer bei FAT 002, also 012. Und wenn dann, und die Zahl, die da drin steht, ist quasi der nächste FAT-Eintrag wie 9, dann geht es A, B weiter und so fort. Und wenn FFF drin steht, ist die Cluster-Chain beendet. Und da muss man sich im Prinzip dann jedes Mal durchhangeln, wenn man eine größere Datei lesen möchte, die länger ist als ein Cluster. Und da hatte dann zum Schluss besonders Marco sehr viel Spaß mit. Bei der Implementation haben halt diese Quellen sehr gut geholfen. Die weniger gut, weil die komplette FAT-Spezifikation beinhaltet. Auch die Sachen, die uns nicht interessieren, wir wollten ja noch FAT 32 und da gibt es dann diese Seite von dem Paul Stoffregen, der mag dem einen oder anderen vielleicht was sagen, das ist der Typ, der auch diesen Teensy-Microcontroller da macht. und der hat eine Seite eigentlich für so irgendwelche 8051 Projekte und da hat er wunderbar beschrieben, welche Struktur man braucht bei FAT32 und von dem habe ich auch die ganzen Bilder eben geklaut und das hat da, das war sehr hilfreich. Jetzt wäre ich eigentlich durch und jetzt leite ich über zu Marco, der jetzt darüber sprechen wird, wie wir diese immer komplexer werdende Geschichte mit unserem Filesystem, mit unserer Softwareentwicklung generell, ich ziehe es mal einfach raus, was er sich überlegt hat, wie wir damit klarkommen wollen.
Genau, danke, danke Thomas.
Bitteschön.
Ja, also wir haben es schon gehört, die Komplexität von diesem FAT32 besteht ja nicht darin, an sich, an der Mathematik oder an den Algorithmen da die Cluster-Chain aufzulösen oder das zu berechnen. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Kompliziert wird es halt mit dem 8-Bit-System und der Problematik, die man da hat bei der Programmierung. Und ja, jetzt kommt noch nichts. Doch, okay. Also was wollten wir also erreichen? Also was war eigentlich das Ziel? Was hat der Thomas vorgegeben? Wir wollen, und die Welt will, eine FAT32-Implementierung haben in 6502 Assembler. Okay, haben wir gesagt, ja, macht Sinn. Wir brauchen das tatsächlich, damit wir einfach auf dem Schwein mit FAT32 arbeiten können, Daten einlesen können, schreiben können und so weiter. Und tatsächlich, es gibt keine 6502-Implementierung für FAT32. Das war, wie gesagt, die Herausforderung. Sie sollte spec-konform sein, zumindest jetzt mal abgesehen von den langen Dateinamen. Sie soll mit allen Geometrien klarkommen. Herr Thomas hat es ja gerade erwähnt, es gibt ja verschiedene Geometrien bei FAT32, also die verschiedenen Clustergrößen. Gibt es bis 64K Cluster, das kleinste sind 512 Byte und die Implementierung von uns sollte tatsächlich anhand der Metadaten in der FAT-Partitionstabelle damit klarkommen und auch das berücksichtigen und entsprechend damit umgehen können. Natürlich sollte die performant sein, soweit man das für ein 6502-System da erwarten kann. Und sie soll im Prinzip so isoliert sein, dass man die, sag ich mal, Open-Source-mäßig zur Verfügung stellen kann, dass auch andere Leute die vielleicht nutzen können. Okay, also Challenge accepted. Ich sehe jetzt hier was anderes als da. Okay, ja, wie sieht die Realität aus? Wir sind also seit 2015 dran an der Implementierung. Liegt halt auch daran, dass das ein Hobbyprojekt ist und wir das ja nicht hauptberuflich machen. Wir haben, leider. Noch nicht, ja. Das heißt also, wir haben kaum Fortschritt gehabt bei der Implementierung. Wir kleben immer noch in dem einen Cluster fest. Es ist halt gerade so, dass man das FAT-System mounten kann, Dateien lesen kann und so weiter. Frustrierend. Wir sind halt auch nicht motiviert, da weiter was zu machen, weil jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, muss man sich in diesen Assembler-Code wieder reindenken, auch wenn er gut dokumentiert ist. Und da hat man tatsächlich auch nochmal gemerkt, was gute Dokumentation ist. Wenn man nach 2 Wochen in den Assembler-Code reinschaut und sich nicht mehr wiederfindet, dann war es scheiße dokumentiert. Deswegen, wenn man sich dann hingesetzt hat, es wieder sich reingedacht hat, dann hat das eine Stunde gedauert, dann hat man was programmiert, getestet, dann ging es nicht, dann waren 2 Stunden weg, 3 Stunden weg. Und da hat man keinen Bock mehr gehabt. Und ja, der Traum, wir wollen tatsächlich eine Cluster-Chain-Support haben, dass wir wirklich sagen, wir können uns bei dem FAT32 durch diese Chain hangeln und lange Dateinamen unterstützen, weil spätestens mit dem neuen Videochip, den wir ja jetzt an Bord haben, wollen wir ja Grafiken anzeigen. Und das Bild, was der Thomas gezeigt hat, das sind Bilder, die passen in kein 64K-System rein. Das heißt also, man muss chunkweise die Daten lasen und die in den Videospeicher schaufeln. Okay. Das heißt, es muss sich also was ändern, grundlegend, sonst stirbt das Deckschwein. Und wir müssen was tun, damit wir hier mehr Progress bekommen und die wenige Zeit, die wir haben für das Projekt, einfach produktiver werden. Und das führt mich eigentlich über, von der FAT 32 zu meinem eigentlichen Vortragsinhalt. Hier geht es um Assembler-Programmierung, Tests und Continuous Integration. Warum eigentlich? Warum sowas? Ja, ich spreche halt nur schlecht 6502, also zumindest nicht so fließend wie wahrscheinlich der eine oder andere hier in dem Raum, die das vielleicht schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, und mit Tests und Continuous Integration, schade, dass der Hörtgens nicht da ist, es ist halt sehr schön akademisch. Und genau das war auch die Motivation, da wieder den Ball aufzunehmen und da weiterzumachen. Okay, Spaß beiseite. Warum wirklich? Ja, wir hatten es ja gesagt, FAT 32 oder StackOS selbst ist komplex geworden. Also brauchen wir irgendwie die Möglichkeit, irgendwie hat es hier die Folien zerbröselt. Genau. Ist komplex geworden. Deswegen brauchen wir Tests. Tests haben auch den Vorteil, dass ich meinen Code so strukturieren muss, dass ich ihn testen kann, wie jeder weiß. Also es erfordert eine Modularisierung des eigentlichen Codes. Ich kann durch Tests meine Produktivität steigern. Ich kann also wirklich reinschauen, sehe meinen Test, weiß also quasi, was habe ich da letztens gemacht, was sind meine Bedingungen und ich sehe also, wie was funktioniert. Steigert also die Produktivität. Man kann sogar so weit gehen und sagen, wir können Test-Driven Development betreiben mit Assembler, 6502 Assembler und für die Softwareentwicklung für das Steckschwein. Viel wichtiger an der Stelle aber auch das Regressionstesting. Also es war halt teilweise so, wir haben was entwickelt, gemacht, waren uns ziemlich sicher, es funktioniert, checken das ein. Thomas pullt es auf seinen Rechner, führt es aus und war kurz davor, den Rechner Steckschwein zu zerschlagen, weil es einfach wieder nicht funktioniert hat. Also wir haben halt keine Möglichkeit gehabt, irgendwie zu erkennen, wo war jetzt der Fehler, ist da ein Fehler, hat sich da was eingeschlichen. Ja, und Test, also einfach Code Quality. Okay, wie macht man sowas? Wir verwenden für unser Projekt, also man kann sich das alles bei Bitbucket runterladen. Von den Anfängen her hatten wir erstmal den ACME-Assembler gehabt, weil der halt einfach leichtgewichtig, einfach verständlich war, sind dann aber gewechselt zum CA65 oder CC65, eigentlich einfach aus dem Grund, weil der auch einen Linker mit sich bringt und auch dieses relokatible 6502. Also dass der Code relokatibel ist, also selbst irgendwelche Jumps, die natürlich absolute Adressen verlangen, kann ich mit dem Linker halt relokatibel gestalten. Also das ist eine super Sache. Und natürlich die Hauptwaffe für die Tests ist der Py65, wer den kennt. Es ist halt ein Python geschriebener 6502 oder auch unter anderem C02 Emulator und den kann man einfach alles reinwerfen und dann kann man das, der macht ja dann irgendwas und dann kann man das auswerten und wie das genau funktioniert, erkläre ich gleich. Ja, und natürlich für Continuous Integration und Build Server. Okay. Ja. Ich hatte es ja schon gesagt, die Voraussetzungen oder was die Bedingungen sind an die Software, die man testbar haben möchte. Wir müssen erstmal den Code von der konkreten Hardware koppeln. Also der FAT-Code, den wir erst hatten, der war halt vermurigst, da war halt SD-Karten-Code drin, der hat halt Blöcke geladen und so weiter. Also musste man erstmal ein bisschen den Code refactoren, damit ich den Code so weit entkoppeln kann, dass ich mich auf die Module konzentrieren kann, die ich testen möchte. Was brauche ich natürlich noch? Ich brauche eine Test-API und ich brauche natürlich Mocks, weil wenn ich nicht das Schwein habe zum Testen, sondern das tatsächlich nur hier entwickeln möchte, dann habe ich keine echte Hardware, also brauche ich irgendwie ein Stück Software. Das sind sogenannte Mocks, die emulieren mir halt gewisses Verhalten. Ja, was brauchen wir konkret? Klar, zu Tests gehören natürlich Asserts. Also gibt es ein Set von Makros, die ich definiert habe. Da gibt es, wie man hier unschwer erkennen kann, die zahlreichen Register des 6502, also einmal Akku, X und Y. Und ich schreibe das tatsächlich, wie wir gleich sehen werden, im Code direkt so hin. Es gibt Asserts auf Speicherbereiche, es gibt Asserts auf das Carry und auf das Zero Flag. To be continued, also ich habe jetzt erstmal nur die, weil Negativ und Overflow, das war jetzt noch kein Thema, aber kann man natürlich alles nur noch nachrüsten. Und wie gesagt, das ist auch ein ganz junges Pflänzchen, diese ganze Unit-Test-API, die ist erst in den letzten 2 Wochen entstanden, glaube ich. Okay, was kann ich noch machen? Ich kann Strings asserten, also auf eine Adresse, ich gebe dann einfach meine Expectation rein und eine Adresse und dann prüft das Makro, wo liegt, ist der Erwartungswert an dieser Adresse zu finden. Und für die Routinen, die tatsächlich eine Zeichenausgabe machen, kümmert sich dieses Makro, das assert out, das captured quasi die Ausgabe meiner Unit under Test. Also zum Beispiel, ich zeige das am besten an einem Beispiel. Zum Beispiel hier, das ist mein Code, den ich testen möchte. Das ist ein einfaches Beispiel. Das ist eine Routine, die nennt sich Hex out. Ja, ich will also hier quasi ein Byte als Hex-Wert ausgeben, also zweistellige ASCII-Code. Dann habe ich hier den Import auf die Character-Ausgabe, ja, also das ist der CA65-Anweisung dafür. Habe hier meinen Code, den ich testen möchte. Genau. Und habe hier auf der Seite den dazu passenden Unit-Test für diese Funktion. Das heißt also, hier exportiere ich expose Hexout und hier importiere ich Hexout. Also das ist meine UT, also die Unit under Test. Habe mein Code-Segment und dann kann ich einfach schon loslegen. Dann kann ich einfach sagen, hier, ich werfe hier 7e rein und möchte, rufe meine Unit unter Test auf und prüfe danach die Ausgabe, weil Hexout verwendet ja tatsächlich Char-Out und deswegen auch dieses Makro mit dem Assert-Out, ob in der Ausgabe tatsächlich das ankam. Ja, und mein Erwartungswert hier ist tatsächlich, dass der auch die Hexadezimalausgabe in Uppercase ausgibt. Und ich erwarte an der Stelle, dass der Akku nicht zerstört wurde. Ja, also ich gebe hier 7e rein, erwarte ich natürlich, dass nach der Funktion der Akku auch so wieder hergestellt wird. Also wenn man hier bei dem einfachen Beispiel das überschaut, kann es auch gar nicht anders sein. Der Akku wird hier gerettet, kommt dann auch wieder zurück. Ja, und so sieht einfach ein Test aus, den ich hier schreiben kann. Ein Break am Ende sorgt dafür, dass ich natürlich wieder im Monitor lande, was ja dieser Pi-65-Monitor ist. Und dann komme ich halt wieder zurück. Was passiert dann unter der Haube? Oh. Magic. Fehlen Tests. Das ist PowerPoint-Schwein. Okay. Was passiert unter der Haube? Wir haben hier unseren Aufruf. Wir sehen hier die normale CA65 Assembler-Anweisung. Der Link gegen unsere ASM-Unit-Bibliothek. Also das ist, wie gesagt, als Library verfügbar. Und hier ist im Prinzip das, was als Ausgabe dann geschrieben wird. Und hier ist der Test Anfang, Hex out. Ja, und das Parse ist jetzt nicht der Test, sondern sind die einzelnen Asserts, damit ich einfach nachvollziehen kann, an welcher Stelle knallt es. Der ist jetzt natürlich positiv, weil der Test ist grün. Wäre ein Negativtest, käme ein entsprechender Fail. Hätte ich eigentlich auch mal zeigen können. Hm. Okay. Ja. Ja, was brauchen wir noch? Also das war jetzt ein einfaches Beispiel mit einem simplen Aufruf und simplen Asserts. Wir wollten aber FAT32 weiterentwickeln und da motiviert sein, also brauchen wir wieder Mocks. Und was brauchen wir für Mocks? Also es gibt da noch ein paar Hilfsmakros, wo ich einfach mit diesen großen 32-Bit-Zahlen hantieren kann besser. Da gibt es halt irgendwelche Compare-Makros und Memory-Set-Makros und so weiter. Das heißt, ich habe mit diesem Handwerkszeug, mit diesen einfachen Sachen, habe ich jetzt wirklich eine Möglichkeit geschaffen, mich jetzt wieder an diesen FAT32-Implementierung ranzutrauen und tatsächlich komplexere Factorings zu machen oder einfach tatsächlich weitere Features zu implementieren. Okay, und das haben wir dann auch getan und wir sind voll dabei, wir sind mittendrin und es macht halt richtig Spaß. Also ich meine, hauptberuflich mache ich auch Softwareentwicklung und auch da ist Test-Driven und Continuous Integration nicht mehr wegzudenken. Und es ist einfach cool, wie das hier funktioniert. Und ja, wie gehe ich jetzt vor bei dem FAT32? Wie gehen wir jetzt vor? Das heißt, erstmal bestehendes Verhalten absichern, bevor ich anfange. Klar, weil ich möchte ja, wenn ich jetzt was umbaue, sicherstellen, dass ich nie wieder irgendwas mit dem Arsch einreiße oder irgendwie was kaputt mache an der Stelle. Das heißt also, mit Tests den bestehenden Code absichern und dann kann ich loslegen, Red, Green, Refactor. Ich schreibe Tests für die neue Funktionalität, das heißt also wirklich test-driven. Ich schreibe tatsächlich erstmal eine Methode, die expose ich, so wie wir es bei dem Beispiel gesehen haben, mache ein JSR und Asserts drumherum und der wird der Test auf jeden Fall brechen und dann fange ich an, die Implementierung nachzuziehen. Das heißt also wirklich test-driven. Man kann das wirklich tun. Und hier haben wir zum Beispiel ein komplexeres Beispiel. Das ist jetzt unsere Implementierung für das FAT32 Block Read mit Cluster Chain Support, das heißt also mit diesem Aufdröseln der Clustern. Das ist nicht viel Code, klar, weil hier sind nur JSRs drin, auf die will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber so sieht im Prinzip jetzt der Cluster Chain Code aus und viel interessanter vielleicht an der Stelle, wie, sage mal, oh nö, jetzt. Viel interessanter an der Stelle der Testcode und hier sieht es jetzt so aus, das ist halt natürlich übersät mit Makros, es gibt hier eine Setup-Methode, die lädt ein paar Daten und bereitet mir meine Mock-Daten auf und ich habe dann hier die Möglichkeit, das, was die Methode erwartet, also die Originalmethode, die möchte zum Beispiel einen File-Descriptor haben in unsere File-Descriptor-Tabelle im X-Register und mit Y ist die Anzahl der Blöcke und ein Pointer, wohin sie lesen soll. Das ist ein Zero, also klar, Zero-Page sowieso, bei uns eine Konstante für einen Read-Pointer. Und also, ja. Das heißt also, ich übergebe den File-Descriptor, setze den Pointer auf die Daten, in dem Fall ist das ein Buffer, der in einem Test residiert und dann erwarte ich, dass einfach die Methode dort die Daten hinliest oder sich da was ändert und ich möchte so ein Edge Case, null Blöcke lesen, also erwarte ich, wenn ich null Blöcke lese, wenn ich die Methode aufrufe, dass das Zero-Bit gesetzt ist, das heißt also alles okay war, tatsächlich im Akku dann auch null steht, weil kein Fehler. Ich erwarte, dass X nicht zerstört wurde und ich erwarte in Y, wo das Ergebnis drin ist, dass kein Block gelesen wurde, weil ich will ja auch nur 0 lesen. Ja, und dann kann man das aufbauen, schrittweise noch eine Testmethode mit einem Block lesen und so weiter. Hier wird es jetzt spannend, hier habe ich mal so ein Assert auf die LBA mit drin, hier auf den Pointer. Ich erwarte also, dass nach dem Read, wenn der okay war, also hier mein Read wieder, die Unit under Test, muss okay gewesen sein, File-Descriptor darf nicht zerstört worden sein. Ich habe einen Block gelesen, die LBA-Adresse ist mein Erwartungswert, weil ich durch die Mocks schon ausdrücke, dass das die Adresse sein muss. Da erwarte ich, dass nach dem Read in der LBA-Adresse, das ist auch ein Pointer in der Zero-Page, klar ein Pointer, dieser Wert steht. Ich erwarte, dass der Lesepointer um einen Block inkrementiert wurde, also 512 Byte, weil die Blöcke bei FAT32 512 Byte groß sind. Ich erwarte, dass die Clusternummer immer noch 16A ist in dem Fall und ich erwarte, dass in meinem File-Descriptor der Offset 1 steht, weil ich habe einen Block gelesen, weil wir auch bei den Cluster-Chain auflösen natürlich eine Art Seek haben, dass der bei jedem Read natürlich weiterzählt und so weiter. Genau, und dann wird das immer komplexer. Hier lese ich zwei Blöcke, dann erwarte ich hier, dass sich meine Adresse ändert. Wir sehen hier 68, da 69. Warum? Weil ich hier einen Test habe für eine Geometrie von einer FAT, wo es einen Block pro Cluster gibt. Also das heißt, ich habe nur einen Block pro Cluster. Das ist die kleinste Einheit, die ich bei FAT32 überhaupt machen kann, also 512 Byte pro Cluster. Und erwarte ich nach dem Read, dass tatsächlich die LBA sich ändert auf diesen Wert und tatsächlich die Methode, diese Implementierung von FAT-Read dafür gesorgt hat, dass die Cluster-Chain aufgelöst wurde und hier eine neue Clusternummer steht und mein Lesepointer auf $0.0400 steht, also quasi zwei Blöcke erfolgreich gelesen wurden. Zwei. Ja. Und so kann man das aufbauen, so kann man das absichern mit Tests und das funktioniert einfach und das ist einfach geil. Das macht Spaß und ich habe tatsächlich das implementiert. Ich habe dann das StackOS neu gebaut, den Kernel ins Schwein geschoben und geladen die Datei und es hat auf Anhieb funktioniert. Es hat auf Anhieb funktioniert, in dem Fall. Da sind wir dann noch dran. Okay. Was könnten wir noch brauchen? Was ich jetzt gezeigt habe, sind natürlich funktionale Tests. Was es jetzt noch nicht gibt, aber wo ich schon die Idee entwickelt habe, wie man das machen kann, sind natürlich nicht funktionale Tests, weil auch der Pi 65, der Monitor, was unterstützt. Nennt sich Zyklenzählen. Also kann ich natürlich mir auch sowas vorstellen, dass ich ein Performance Goal definieren kann und dass ich dann einfach absichere mit einer Makro Assert Cycles und dann mache ich einfach einen Methodenaufruf und dann erwarte ich hier im Prinzip, ja, mein Fatri darf nicht mehr als 3000 Zyklen brauchen oder weiß ich was, und dann kann man auch wirklich, wenn man Refactorings macht, schauen und überall Minen legen, ja, wenn ich jetzt was umgebaut habe, huch, hat sich jetzt wieder was geändert. Gibt's noch nicht, kommt aber. Also, da sind wir noch dran. Ja, zurück zu unserem eingangs erwähnten Auftrag, sage ich jetzt mal, für die FAT32-Implementierung, die die Welt braucht. Ziel war es, Spec-Konformität erreichen. Das kriegen wir hin, das können wir auch belegen durch unsere Tests. Wir können mit allen Varianten und Geometrien klarkommen. Ja, geht, weil wir können für die Tests automatisch FAT32-Images und Mocks erzeugen für sämtliche Geometrien, also wirklich vom Clustergröße 512 Byte bis 64K hoch, kann man ja skripten, ja, weil die Berechnung ist ja auch nur eine Formel und dann erzeugt man damit die Daten, gibt die in den Tests rein und lässt die laufen. Die Tests kann ich sogar generieren, ja, also die Asserts, die ich hier gesehen habe, das kann man einfach erzeugen, passend dazu. Ja, performant. Wie gesagt, das Werkzeug gibt es noch nicht, entsteht aber gerade. Wir können auch nicht funktional testen. Wir können also mit Assert, mit Cycles Minen legen und entsprechend dafür sorgen, dass unser Code performant ist und können das auch belegen. Und die Anforderung Self-Contained erfüllen wir jetzt schon teilweise, weil unser Code ja testbar ist und damit ist er auch entkoppelt von irgendwelchen Hardware-Abhängigkeiten. Ja. Wie das natürlich dann aussieht, wenn wir mal Testcode schreiben für unseren Videochip oder für Videocode, das muss man sich dann ansehen, aber auch da gibt es Ansätze. Ja, FAT32, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann wahrscheinlich bei einem der nächsten Vintage-Computer-Treffen und wir werden berichten. Zum letzten Punkt meines Vortrages, das CI-Thema, also warum eigentlich Continuous Integration? Ja, natürlich, ich hatte es auch eingangs erwähnt, wir verwenden natürlich einen Build-Server. Das ist jetzt unser hausinterner Jenkins und wir haben also hier, wer das kennt, klassisch aufgesetzt. Der checkt halt das ganze Repo aus dem Bitbucket aus und baut das einfach durch. Wir haben hier schön die Commits, wir können uns Testreports rauslassen und so weiter. Wir sehen hier, der Build Check-in 93, schlägt der Build-Fail, das muss von mir gewesen sein. Ja, ist von mir, genau. Ja, Thomas hat es dann wieder behoben, sehr schön. Genau, also so kann das dann aussehen und das kennt man dann, sage ich mal, von der täglichen Arbeit. Also ich kenne es von der täglichen Arbeit, du wahrscheinlich auch. Und es macht halt einfach richtig Spaß und wir kriegen jetzt richtig Speed und wir sind echt produktiv dadurch. Ja. Das heißt, wie machen wir also weiter in Software? Wir werden, wie gesagt, an dieser FAT32-Geschichte dranbleiben. Es gibt halt Überlegungen, das rauszuforken, ein extra Repo, um das der Welt zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns weiter um diese CI-Kette kümmern, sodass wir im Prinzip fertige Images oder Tarballs rauskriegen für SD-Karten mit allen Tools und so weiter drauf, dass es für uns auch einfacher ist, einfach zu sagen, wir haben Releases und so, das ein bisschen in die Richtung zu treiben. Und ja, ready to stack and play. Ja, und in Hardware, Thomas, wie geht's da weiter? Komm doch nochmal vor, dann können wir hier den Vortrag abschließen. Ja, in Hardware haben wir uns vorgenommen, tatsächlich nach wie vor unseren Einplatiner irgendwann doch nochmal zu bauen. Ob der dann noch Steckschwein heißt, weiß ich nicht, aber in die Richtung geht's trotzdem weiter. Also das Ziel ist immer noch ein Einplatiner. Wir wollen den tatsächlich unter den Arm klemmen können und Plug and Play, das soll losgehen und natürlich fertig geschippt mit SteckOS. Zur Hardware. Ja, also, CPLD.
Habe ich mein Mikrofon nicht da unten.
Achso. Genau, also ja, es gibt da wie gesagt Bestrebungen in Hardware. Wir wollen einen Platiner bauen, also das, was wir quasi da als Steckschweinstapel haben, auf eine Platine zu packen. Es gibt Überlegungen, eine MMU zu bauen, ein CPLD gibt es auch noch nicht in 6502, wie wir letztens erfahren haben. Also genau, tatsächlich, also, ja, wo man also tatsächlich noch ein bisschen mehr Speicher verwalten kann und so weiter. Ja, das sind so Träume und Visionen. Das war's von meiner Seite. Ihr könnt uns natürlich gerne am Stand besuchen. Ihr könnt die Steckschweine anfassen, nicht füttern. Ich kann noch was zu den Tests zeigen. Ihr könnt Spiel spielen. Ja, soweit. Wenn es Fragen gibt, gerne auch jetzt noch. Applaus